NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Dezember 1792. Der Geburtstag des griechischen Freiheitskämpfers Alexander Ypsilantis.
Ellines, Jora Ilfe. Eleftheria y Thanatos.
Eleftheria y Thanatos. So klang der Kampfspruch der griechischen Revolutionäre im März 1821. Freiheit oder Tod. Seit jenen Tagen und noch heute ist dies der Leitspruch Griechenlands. Eine der herausragenden Persönlichkeiten zu Beginn des Kampfes der Griechen für die Unabhängigkeit von den Osmanen war Alexander Ypsilantis, geboren heute vor 225 Jahren in Konstantinopel.
Die gehörten zu den sogenannten Phanarioten, orthodoxe Griechen, die in Konstantinopel, heute Istanbul, sich angesiedelt haben. In dem Stadtteil Fanadi oder auf Türkisch Fener, im Zentrum der Stadt gelegen. Und daher haben die den Namen bekommen.
Johannes Selepos von der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist Südosteuropa-Historiker und Experte für die Zeit der griechischen Unabhängigkeit.
Das war also eine Gruppe von sehr erfolgreichen griechischsprachigen Kaufleuten, die im Osmanischen Reich dann seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert auch hohe Staatsämter einnahmen, also tatsächlich so eine Art orthodoxe Händleraristokratie bildeten, ganz eng verwoben auch mit dem osmanischen Staat.
Seit Anfang des 18. Jahrhunderts setzte der türkische Sultan die Phanarioten als Statthalter in den Fürstentümern Moldau und Walachei ein. Für den Sultan in Istanbul pressten die Phanarioten die Bevölkerung im Osten und Süden des heutigen Rumänien aus. Die Tributzahlungen flossen ins Osmanische Reich. Großvater und Vater Ypsilantis waren in Jasch und Bukarest mehrfach Fürsten auf Zeit. Russland expandierte in jener Zeit nach Südeuropa. Bessarabien, Moldau und die Walachei waren Ziel von Eroberungszügen der Armee des Zaren. Griechische Händler ließen sich in russischen Städten wie der neu gegründeten Hafenstadt Odessa nieder. Viele Griechen fühlten sich der vom orthodoxen Glauben geprägten Großmacht Russland verbunden, so auch die Familie Ypsilantis.
Die haben einfach sozusagen auf die russische Karte gesetzt. Da grenzte Russland schon an und niemand hat sie ja vertrieben. Sie haben einfach die Seiten gewechselt.
Großvater Ypsilantis wurde deswegen 1806 in Konstantinopel hingerichtet. Der Rest der Familie suchte in Russland Zuflucht. Die Jugend verbrachte Alexander Ypsilantis daher in St. Petersburg unter der Patronage des Zarenhofes. Mit 16 begann er seine Laufbahn in der russischen Armee. Als Offizier nahm er für Russland an den Koalitionskriegen auf deutschem Boden gegen Napoleon teil. 1813 wurde Ypsilantis in Böhmen schwer verwundet. Lulu, Gräfin von Thürheim, eine bekannte österreichische Adlige, traf Alexander Ypsilantis zum ersten Mal in St. Petersburg. Ihr Leben lang schwärmte sie von dem griechischen Fürsten. Lulu von Thürheim hat umfangreiche Lebenserinnerungen hinterlassen.
Ein Charakterkopf, prachtvolle Augen, schöne Zähne, ein ganz orientalischer Schönheitstypus. Vorzügliche Manieren, gescheit, fantasiereich, etwas Sehnsüchtiges und dennoch Heroisches in seiner Haltung. Den rechten Arm bei Kulm verloren. Alles dies machte aus Ypsilantis eine Romanfigur.
Im Laufe der Jahre trafen sie sich mehrfach wieder. Vieles, was ihr Alexander Ypsilantis über den Unabhängigkeitskampf der Griechen erzählt hat, schrieb Lulu von Thürheim auf. . 1814 gründeten griechische Patrioten in Russland die Philiki Eteria, die Freundesgesellschaft, eine Geheimorganisation nach dem Vorbild der Freimaurer im Geiste der Aufklärung.
Das war eigentlich eine Gruppe zunächst mal von drei griechischen Kaufleuten, da gab es eine ganze Menge damals in Odessa von diesen Leuten, die eben sich zum Ziel setzten, einen allgemeinen Aufstand gegen die osmanische, türkische Sultansherrschaft der Bevölkerung der Christen, der Griechen, auch im weiteren Sinne sozusagen, vorzubereiten.
Die Filiki Eteria sammelte das revolutionäre Potenzial der unter osmanischer Herrschaft stehenden Griechen in Südosteuropa.
Eine Massenorganisation war das sicherlich nicht, aber sie verstanden es doch, bei ihren Mitgliedern so den Anschein auch ein bisschen zu erwecken. Und sie streuten sogar das Gerücht, dass der geheime oberste Chef dieser Organisation sogar der russische Zar selbst war. Das ist allerdings Unsinn gewesen, wurde aber auch ganz gerne geglaubt.
1820 übernahm Alexander Ypsilantis die Führung der Freundesgesellschaft. Er glaubte, die europäischen Großmächte würden die griechische Sache unterstützen. Ypsilantis konnte seine Anhänger begeistern. Euphorisiert bereiteten die griechischen Patrioten den bewaffneten Aufstand vor. Ende Februar 1821 marschierte Alexander Ypsilantis von Russland her in der Moldau ein. Seine Truppe bestand aus etwa 500 Freiwilligen, die sich Heilige Kompanie nannten. Johannes Selepos.
Dazu muss man wissen, dass eben die Moldau wie auch die Walachei, beide Fürstentümer, entmilitarisiert war. Die Russen hatten das ja besetzt bis 1812 und unter osmanische Herrschaft wurden diese Fürstentümer zurückgegeben, aber doch mit der Auflage, dass die entmilitarisiert werden. Insofern war es dann also für die paar Aufständischen auch kein großes Problem, weil sie gar keinen Widerstand eigentlich trafen, da nun in die Hauptstadt einzuziehen und den Aufstand auszurufen.
Wir machen euch bekannt, dass heute ganz Griechenland mit göttlicher Hilfe und Gnade die Fackel der Befreiung von dem Joche der Tyrannei emporgeschwungen hat. Es möge jeder seinen Obliegenheiten mit der bisherigen Freiheit nachkommen und seine Geschäfte besorgen. Auch keiner über meine Bewegungen sich nur im Mindesten beunruhigen, denn die Verwaltung und Regierung dieses Fürstentums bleiben unverändert. Die bisherigen und die jetzigen Gesetze für alle Angelegenheiten fortwährend in Ausübung.
Die Proklamation Alexander Ypsilantis an die Rumänen nach dem Einzug in Jasch, der Hauptstadt der Moldau, offenbarte eine schwere strategische Fehleinschätzung. Die rumänische Bevölkerung dachte gar nicht daran, in einer allgemeinen Erhebung gegen die Osmanen den griechischen Revolutionären zu Hilfe zu eilen.
Und da hatten sie auch gute Gründe für, denn für diese rumänischen Bauern waren eigentlich gar nicht die osmanischen Türken das große Problem. Das waren gar nicht ihre Bedrücker, sondern es waren eigentlich erstmal die einheimischen Fürsten und dann nicht zuletzt natürlich auch diese phanariotischen Prinzen. Da kommt ein Herr Ypsilantis an, wohl bekannt der Name, das sind doch eigentlich unsere Ausbeuter. Warum sollen wir uns denn jetzt hinter denen stellen, da die Fahne des Aufstands hissen, nicht? Die hatten also gar kein Interesse daran.
Unter Europas Intellektuellen herrschte dagegen Euphorie. Von Ferne betrachteten sie den griechischen Aufstand mit Wohlwollen. Aus dem Kreise der europäischen Philhellenenbewegung, der Freunde des Griechentums, kamen Stimmen, die Revolution zu unterstützen.
Alle Parteien vereinigen sich in dem Interesse für die Griechen. Die Frommen werden von der Religion, die Gebildeten von den klassischen Erinnerungen, die Liberalen von der Hoffnung auf altgriechische Republiken als Vorläufer und Pflanzschulen der künftigen allgemeinen Demokratisierung, Republikanisierung Europas bewegt.
Doch politisch hielten sich die europäischen Herrscher zu Beginn des griechischen Unabhängigkeitskampfes zurück. Österreich und Russland waren wie das Osmanische Reich Vielvölkerstaaten. Separatistische Bewegungen waren dort nicht gern gesehen. Alexander Ypsilantis war auf sich gestellt.
Dann drehte sich der Wind, weil nun inzwischen die osmanischen Türken mit russischer Erlaubnis übrigens, hatten sie vorher eingeholt, Truppen von Süden über die Donau nun schickten. Und damit waren nun diese Aufständischen, diese 500 mit haushoch überlegenen Militär konfrontiert, dem sie eigentlich gar nichts entgegenzusetzen hatten. Und dann zogen sie sich zurück, bis sie dann im Westen der Walachei, das ist schon Richtung Habsburg, vernichtend geschlagen wurden.
Alexander Ypsilantis Heilige Kompanie wurde aufgerieben. Im Juni 1821 hielt der Fürst aufgebracht und enttäuscht eine letzte Rede an seine Soldaten, die nicht mehr folgen wollten oder konnten.
Feiger, unmännlicher Haufe! Euer Verrat, eure Falschheit zwingen mich, euch zu verlassen. In Zukunft ist zwischen mir und euch jedes Band zerrissen. Aber tief in meiner Seele werde ich die Schande tragen, euer Anführer gewesen zu sein. Mit Füßen habt ihr eure Eidschwüre getreten. Ihr habt Gott, das Vaterland, verraten. Ihr habt mich in dem Augenblick verraten, wo ich hoffte zu siegen oder rühmlich mit euch zu sterben. Macht euch auf zu den Türken.
Die noch übrigen Kämpfer der Heiligen Kompanie buhten den Fürsten während seiner Rede aus und fügten sich in ihr Schicksal, Gefangennahme oder Tod. Der Aufstand in Rumänien war gescheitert. Alexander Ypsilantis floh nach Österreich. Dort steckte man ihn ins Gefängnis, nicht als Staatsverbrecher, aber als Staatsgefangenen. Habsburg duldete keine revolutionären Umtriebe im eigenen Hause. Ypsilantis wurde so auch zum Opfer der Diplomatie. Österreich wollte die Beziehungen zum Osmanischen Reich nicht gefährden. Auf der Peloponnes jedoch lebte die griechische Revolution.
Die Aufständischen hatten diese Anfangserfolge, dann gab es aber sehr starke innere Konflikte, Differenzen, sogar Bürgerkriege untereinander. Dann verschlimmerte sich die militärische Situation 1825 dramatisch. Und letztlich kann man sagen, dass eigentlich das Eingreifen der europäischen Großmächte, namentlich England, Frankreich und Russland, also Russland änderte seine offizielle Haltung im Laufe dieses Krieges, so wie die anderen auch, gegenüber den Aufständischen, die Wende dann brachte, also im Sinne auch der griechischen Unabhängigkeits- und Staatsgründung 1832.
Die Geburtsstunde des Königreichs Griechenland erlebte Alexander Ypsilantis nicht mehr. Bis 1827 hielt man ihn in der kleinen Festung in Theresienstadt gefangen. Zwar kam er auf Vermittlung des russischen Zaren schließlich frei, doch schon Ende Januar 1828 starb Alexander Ypsilantis in Wien, von Krankheiten geschwächt und verarmt, im Alter von nur 35 Jahren. Lulu, Gräfin von Thürheim.
Sein Leichnam wurde dann in die griechische Kapelle gebracht. Er lag mit unverhülltem Gesichte aufgebahrt, einen Blumenkranz nach griechischem Brauch um das Haupt. Der Tote trug ein schwarzes Kleid, die kleine Uniform des Heiligen Bataillons. Seine Orden lagen auf einem Kissen daneben. Der Bischof von Pharsalus, der sich zufällig in Wien befand, leitete die Trauerzeremonien, denen eine Menge Griechen, aber kein einziges Mitglied der russischen Botschaft beiwohnten. Kleinliche Rücksichten hielten alle ab.
In Griechenland war zu dieser Zeit die Kampagne Ypsilantis in Rumänien schon fast vergessen.
Militärisch hatte das sicherlich keinen Effekt für die Kämpfe da im Süden. Eher also im Bereich des Symbolischen. Und das Ziel war eine allgemeine Erhebung dieses südosteuropäisch-balkan-christlichen, wenn Sie so wollen, Raums gegen die Sultansherrschaft. Das zeigt sozusagen den Horizont, in dem die dachten.
Johannes Delepos, Südosteuropa-Historiker aus München.
Aber eins ist für mich doch ziemlich klar, dass die Bedeutung, die im Nachhinein diesem Unternehmen beigemessen wurde, auch in der nationalhistorischen Rückbetrachtung, wie sie auch bis heute gepflegt wird, wahrscheinlich deutlich größer ist als die, die sie für die Zeit genossen hatte.
1964 wurden die Gebeine Alexander Ypsilantis von Österreich nach Athen überführt. Heute nimmt er einen Ehrenplatz ein in der Galerie der Nationalhelden Griechenlands. Als einer der großen Anführer zu Beginn des griechischen Unabhängigkeitskrieges ist der Aufstand Alexander Ypsilantis von 1821 Lernstoff für jedes Schulkind in Griechenland.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Meyer an Alexander Ypsilantis, der heute vor 225 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.